Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
Der heutige Podcast wird Ihnen präsentiert von der Karrieremesse Stuzubi. Du willst studieren oder dual studieren? Suchst eine Ausbildung oder planst einen Auslandsaufenthalt oder Freiwilligendienst? Dann komm zur Karrieremesse Stuzubi am 16. November von 10 bis 16 Uhr in der Alsterdorfer Sporthalle. Infos gibt es unter stuzubi.de.
Herzlich willkommen zum letzten Abendblatt-Podcast in dieser Woche, zumindest zum täglichen. Ganz am Ende habe ich nochmal einen großartigen Hinweis auf einen tollen Podcast, den man heute Abend hören kann. Bitte bis zum Ende dranbleiben. Also, heute geht es in diesem Podcast um ein bekanntes Hamburger Restaurant, das einem Fahrradweg weichen muss. Völlig überraschend. Wir sprechen natürlich über den Wiederaufbau einer Synagoge in Hamburg. Wir sprechen über die anstehende Sportlerwahl. Und dann sind sehr, sehr frühe Fotos von Hamburg aufgetaucht und über die sprechen wir auch. Zunächst aber wie immer drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer 1, die S-Bahn, die Hamburger S-Bahn bleibt ein Sorgenkind des öffentlichen Personennahverkehrs in Hamburg. Das belegen neue Zahlen zu kompletten oder teilweisen Ausfällen von Zügen in diesem Jahr. Jetzt kommt's, von den rund 10,4 Millionen Zugkilometern, die die S-Bahn zwischen dem 1. Januar und dem 20. Oktober laut Vertrag für die Stadt fahren sollte, wurden rund 363.000 nicht oder nur mit zu kurzen Zügen gefahren. Das heißt, 3,5% der vertraglich zugesicherten Leistungen wurden nicht oder nicht vollständig erbracht. Und alle, die die S-Bahn fahren, werden sich fragen, wie 3,5%? Bei mir war es doch jeder Dritte, aber ja. Also die S-Bahn hat noch Potenzial. Nachricht Nummer 2. Eine gute für den Hamburger SV. Es könnte sein, dass der ehemalige Trainer des HSV, Hannes Wolf, der immer noch beim HSV unter Vertrag steht, einen neuen Posten bekommt. Wie belgische Zeitungen berichten, ist er 38 Jahre alte Trainer, nämlich Kandidat beim KRC Genk, glaube ich sogar eine Champions League-Mannschaft. Wow. Und wenn Wolf da unterschreiben sollte, ja, dann könnte der HSV tatsächlich eine sechsstellige Summe sparen. Und Nachricht Nummer 3, das ist meine Lieblingsnachricht. Die Frage stellt sich nämlich jeder, wer ist eigentlich der beste Bäcker in Hamburg? Es hat eine Umfrage unter 12.000 Kunden hat ergeben, Trommelwirbel, der beliebteste Bäcker Hamburgs ist ein Schweizer. Christian Elbies, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Bäckerei Brett am Eppendorfer Weg 189, ist die beliebteste laut einer Umfrage des Gourmet-Magazins Falstaff. Spricht man so aus? Ich glaube, ja. So, auf Platz 2 die kleine Konditorei, kennt man auch. Die bekam 27,1% der Stimmen, Brett bekam 35,9%. Der dritte Platz ging an die Bäckerei Gauss, kennen auch viele, gibt es auch mehrere. Und auf Platz 4 kommt meine Bäckerei in Fuhlsbüttel. Das Café Luise, das ist übrigens jetzt auch irgendwie in der Nähe von Hindenburgstraße eine neue Filiale aufgemacht hat. Ja, also das sind die beliebtesten Bäckereien. Viel Liebe, Kollegen. Ist irgendeine Frau dabei? Nein, wieso ist keine Frau dabei heute? Ich weiß nicht. Viel liebe Kollegen sind da. Ich fange an mit Edgar Hasse und es geht um den Wiederaufbau der Synagoge. Tatsächlich ist es gar nicht lange her, ich glaube 3-4 Wochen, da haben wir schon mal berichtet, dass der Landesrabbiner gesagt hat bei uns, Mensch, es wäre toll, wenn wir die alte Synagoge am Bornplatz wieder aufbauen könnten. Damals habe ich gedacht, das ist eine tolle Idee, aber kommt eh nicht. Jetzt sind wir schon deutliche Schritte weiter.
Ja, es war eine ganz eigene Dynamik, die sich daraufhin entfaltete. Also vor knapp 2 Wochen war es sogar gewesen. Und ich habe ihm heute Morgen die Nachricht überbringen können. Er wusste es noch gar nicht, der Landesrabbiner, dass heute Morgen früh um 5 Uhr ging ja der Bereinigungsausschuss des Haushaltsausschusses zu Ende. Im Deutschen Bundestag. Okay. Es ist eine traditionell lange Sitzung, bei der die letzte Hand an den Haushalt des kommenden Jahres gelegt wird. Und es gibt dort auch immer den Matt Eagle, den berühmten Matt Eagle.
Morgens um 5.
Ist nichts für Veganer. Nee. Also um sachlich zu sagen, es wurden dort 600.000 Euro aus einem Etat des Bundesinnenministeriums bereitgestellt. Und mit diesem Geld kann jetzt eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden, die dann prüft, wie und wo und in welcher Gestalt diese Synagoge im Grindelviertel neu aufgebaut werden kann.
Ist es denn ausgeschlossen, dass sie an der alten Stelle wieder aufgebaut werden kann?
Es ist wahrscheinlich, dass sie sogar an der alten Stelle aufgebaut werden könnte, wenn man dieses Denkmal, was es jetzt gibt, dieses Bodendenkmal mit einbezieht. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass sie dort aufgebaut wird.
Und das geht jetzt, wann geht das los? Wann fängt man an, sich damit zu beschäftigen?
Also,
und wann
könnte es sein? Ich habe mit Andreas Jags gesprochen, der schlägt vor
der Fraktionsvorsitzende der Grünen in der Bürgerschaft.
Also vorgeschlagen, dass man jetzt erstmal als ersten Schritt ein Kuratorium ins Leben ruft. mit bekannten Persönlichkeiten aus der Stadt, aus der Religion, natürlich der jüdischen Gemeinde und der Uni, weil sie die angrenzende Behörde ist sozusagen, in Anführungszeichen, im Grindelviertel. Und dass man dieses Kuratorium dann nimmt, um die einzelnen Schritte zu beraten und dann diese Machbarkeitsstudie in Zusammenarbeit mit der Behörde, mit den Behörden, Denkmalschutz auf den Weg bringt.
Aber man weiß nicht, wie lange das dauert.
Machbarkeitsstudien können sehr lange dauern, sie können aber auch sehr schnell gehen. Und okay. Der Rabbiner war so überrascht heute Morgen, er sagte, nach diesen 2 Wochen Abendblatt-Interview und jetzt schon eine finale Entscheidung.
Stimmt.
Das habe er noch nicht erlebt.
Ehrlich gesagt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich diese Synagoge wieder aufgebaut werden wird? Groß.
Ich bin ja Theologe und kenne das Wort Kairos. Kairos ist die erfüllte Zeit.
Ja.
Und ich sehe jetzt eine erfüllte Zeit darin, dass das jetzt passieren muss für diese Stadt, weil der Antisemitismus wird leider stärker. Und es braucht ein Zeichen, dass jüdisches Leben hier große Perspektiven hat und nicht nur für die orthodoxe Gemeinde, sondern eben auch für die liberale Gemeinde. Das ist aber ein anderes Thema.
Wir hoffen darauf. Vielen Dank, lieber Edgar. Matthias Iken ist da stellvertretender Chefredakteur des Hamburger Abendblatts und jemand, der sehr, sehr viele Bücher liest. Zumindest, wenn Sie große Fotos haben.
Das ist
eine
Nachricht.
Zumindest, wenn Sie große Fotos haben. Nein, morgen im Hamburger Abendblatt tolle Fotos, früheste Fotos von Hamburg. Erzähl mal, was haben wir da, was hast du da entdeckt?
Ja, das Spannende ist, dass es sich da um Bilder handelt, die in den Jahren 1859 bis so 1883, 84 aufgenommen wurden. Also in einer Zeit, die quasi wirklich die Kleinkindzeit der Fotografie ist. Und diese Bilder in einer erstaunlich guten Qualität jetzt als Buch herausgekommen, zeigen an Hamburg, das sehr, sehr fremd wirkt.
Okay, wieso findest du, dass es fremd wird? Ich habe mir angeguckt, die Bilder von der Alster sehen fast so aus wie heute.
Ja, das ist sehr interessant. Es gibt einige Bilder, die überhaupt nicht fremd wirken. Da denkt man, das ist die Aufnahme von vor 20 Jahren oder von vor 10 Jahren, zum Beispiel der Blick auf die Alster-Arkaden. Dann gibt es aber Bilder, die sind wirklich so fremd, dass man sagt, das ist nicht mal Hamburg, weil man überhaupt nichts mehr erkennt, wo man sagt, daran kann ich mich festhalten. Ganz interessant ist auch die alten Bilder, wo jeweils noch die Türme der Hauptkirchen deutlich zu sehen sind von der Alster. Inzwischen sind die Häuser ja so hoch, dass man nur noch die Kirchturmspitzen sieht. Da aber sieht man richtig viel von den Kirchtürmen. Und auch ganz faszinierend sind Bilder vom Kiez, von der Reeperbahn aus den 60er Jahren. Also da kann man richtig auf eine Zeitreise gehen.
Das ist, wann fing das an mit der Fotografie? Das war irgendwie Mitte des 19. Jahrhunderts, ne?
Ja, noch ein bisschen früher, so eigentlich in den 30er Jahren wurden die Erfindungen gemacht, die nötig waren. Aber da steckte die ganze Technologie noch in den Kinderschuhen. Und eine der ersten Ausstellungen, witzigerweise, über die neue Kunst der Fotografie fand in Hamburg statt, in einem kleinen Park neben der Börse, also genau dort, wo heute das Rathaus steht. Es gibt auch Bilder, die den Rathausmarkt zeigen, wo einige Gebäude einem bekannt vorkommen, aber etwas fehlt, das Rathaus.
Das Rathaus. Wir können es jetzt leider in diesem Podcast nicht zeigen. Das ist der einzige Nachteil von einem Podcast.
Wir können es kaufen.
Wir können die Bilder nicht zeigen, aber wer Lust hat, kauft sich morgen das Hamburg Abendblatt. Das ist übrigens deshalb auch wichtig. Morgen ist eigentlich so der Tag, an dem das Hamburg Abendblatt extrem viele Zeitungen verkauft, weil morgen liegt der sogenannte Küchenkalender bei. Nämlich das ist dieser Kalender für das Jahr 2020, den man in Hamburg an ganz, ganz vielen, wir lachen gerade alle, aber es ist ja so, den man in Hamburg an ganz, ganz vielen Kühlschränken findet und der auch bei uns auf abendblatt.de eines der Schriftstücke PDFs ist, das am meisten im Jahr runtergeladen wird, ist der Küchenkalender für 2020. Morgen im Abendblatt und dazu noch die schöne Geschichte von Matthias Iken mit den tollen Fotos. Lieber Matthias, vielen Dank. Uli Gastorf ist da, unser Chefreporter mit meiner Lieblingsgeschichte. Wie fangen wir an? Wir müssen ein bisschen den Spannungsbogen aufbauen. Es gibt einen berühmten Koch in Hamburg, Christian Rach.
Genau.
Der hat vor Jahrzehnten ein Restaurant gegründet, Rach und Ritschi. Nee, hat er nicht gegründet oder gehört ihr mit? Oder falsches Restaurant? Er guckt mich an, als ob ich...
Ich kann dich gerne ein bisschen aufklären, weil es ist ein bisschen kompliziert.
Noch kompliziert. Also, Christian Rach war richtig.
Okay. Christian Rach ist richtig, ist einem Millionenpublikum aus dem Fernsehen bekannt, Rach, der Restaurant-Tester.
Ja.
Der hat vor mehr als 30 Jahren am Holstenkamp das Tafelhaus gegründet.
Richtig.
Was später zu einem Gourmet-Tempel wurde und umgezogen ist an die Elbe.
Okay.
Er hat dieses Gebäude für 100.000 von Euro am Holstenkamp quasi erweitert, ja. Er hatte dort umgebaut. Dann kam dort irgendwann das kleine Rote rein und seit knapp 10 Jahren ist dort Rach und Ritschi drin.
Siehste, Rach und Ritschi, sag ich doch.
So, und daran ist Rach auch beteiligt. Ha. Was wir ja auch schon berichtet hatten, war, dass das schließen wird, das Rach und Ritschi. So, aber Herr Rach ist ja geschäftstüchtig und er hat ja seit über 30 Jahren diesen Mietvertrag mit der Stadt, das gehört der Stadt, das Gelände.
Ah, okay.
Und jetzt kommt die eigentliche Geschichte. Er wollte dort ein neues Konzept machen und dann, so sagt er, habe die Stadt ihm gesagt, ja, pass mal auf, das ist aber nicht langfristig, weil wir wollen da, spätestens in 3 Jahren musst du raus, denn wir wollen da, so sagt er, einen Fahrradweg durchbauen.
Durch das Restaurant?
durch das Restaurant, hat aber leider zur Folge, und das ist die eigentliche Geschichte, dass dann diese schönen, liebevoll aufgebauten Gebäude von Herrn Rach abgerissen werden müssen. Ja. Und jetzt wird's ganz fies. Die Stadt sagt halt auch, er hat halt keine Recht auf Entschädigung. Er ist der Mieter. Also wenn du eine Dusche einbaust zu Hause, dann, ne, ist es deine eigene Sache als Mieter. Und das interessiert halt keinen, dass er das alles aufgebaut hat. Also 3 Jahre, dann werden die Häuser abgerissen und dann muss Rach weg.
Wow. Das heißt mit anderen Worten, die ganze Investition, die er da reingemacht hat in Küche und sonst war alles gut. Das muss man. Er hat auch nur einen Mietvertrag noch für die nächsten 3 Jahre.
Er hat einen Mietvertrag, der quasi, das ist halt, seit 30 Jahren hat, also das, die haben ein Kündigungsrecht, die Stadt, das ist schon korrekt. Und wie gesagt, er sagt aber jetzt auch bei uns im Blatt, dass er sagt, also wenn er das für 3 Jahre nur noch hat, dann ist es natürlich perspektivisch für ihn nicht möglich, jetzt ein neues Konzept reinzusetzen, wo du ja auch wieder Geld investieren
musst. Das ist auch ganz bitter, da kannst du auch nicht sagen, wenn du jemand anders hast, der dein Restaurant macht, kannst du sagen, Mensch, übernimm doch den Mietvertrag von mir, weil, warum?
Krass. Geht eben nicht. Also, und da, das findet er natürlich nicht schön, er ist sehr enttäuscht und auch.
Kann man den natürlich nicht, das ist ja so, wenn die Ecke kennt, da in der Nähe des Volksparkstadions, da ist ja viel, kann man das nicht einfach drumherum bauen?
Ja, also Christian Rach schlägt auch vor, weil die Stadt will halt auch einen Teil von dem angrenzenden Friedhof kaufen. Und dann sagt der Christian Rach auch, dann sollen sie doch das einfach einschwenken und dann direkt über den Friedhof führen, an dem Haus vorbei. Mal sehen, wie die Stadt reagiert. Also die Stadt reagiert sehr nüchtern und sagt halt, wie gesagt, ne, das ist unser Grundstück, wir wollen die Kreuzung ausbauen. Ganz kurz noch zum Schluss, man fragt sich natürlich auch, wer dort im Industriegebiet mit dem Fahrrad fährt, aber gut.
Das heißt, die Frage, die ich mir, wer fährt da mit, kein Mensch.
Es gibt ja auch schon einen Radweg, also nur nebenbei gesagt.
Hey, das ist eine sehr lustige Geschichte, liebe Uli. Vielen Dank. Schöne Grüße an Christian Rach an dieser Stelle. Und Björn Jensen ist da aus unserer Sportredaktion, weil es geht wieder auf die Wahl des Sportlers des Jahres. Und da haben ja die Abendblattleser und Leserinnen und User und Userinnen vor allem ein mächtiges Wort mitzusprechen.
Ja, auf jeden Fall. Wir hoffen, dass sich ganz, ganz viele beteiligen bei der Wahl. Die startet tatsächlich morgen am Sonnabend und geht dann 8 Tage bis zum Sonntag, den 24. November. Und das Gute ist, was, glaube ich, viele freuen wird, weil wir auf Kritik und Anregungen reagiert haben, haben wir wieder die Kategorie Sportler und Sportlerin des Jahres eingeführt. Wir hatten ja in den letzten Jahren nur jeweils einen Einzelsportler und ein Team zu wählen.
Stimmt.
Und jetzt sind es Sportler und Sportlerin wieder.
Und ein
und die
Team.
Teams auch. Die also wir haben wieder 3 Kategorien, diesmal aber nur je Kategorie 3 Kandidaten.
Insofern, komm, verrat mal. Also erstmal, wo kann man, www.abendblatt.de, da kann man gucken, da kann man dann ausfüllen.
Richtig. Ja? Bei abendblatt.de kann man alle Kandidaten sehen, kann dort wählen. Man kann aber auch telefonisch abstimmen. Die Telefonnummer findet man morgen auf einer Extra-Seite bei uns im Sportteil, damit man genau weiß, wie und für wen man stimmen will. Da sind alle Kandidaten dann nochmal vorgestellt.
Mit einer Durchwahl quasi.
Mit einer Durchwahl, genau.
Wo gut. Man dann. Komm, sag mal, wer sind Kandidaten die? Ich gebe Tipps. Fangen wir mit Team an. Fällt mir eins. Hamburg Towers ist dabei.
Hamburg Towers sind dabei, richtig.
HSV nicht.
Auch richtig.
Schmiss, mir fällt keiner an. Irgendwelche Beachvolleyballer bestimmt?
Ja, unsere Vize-Weltmeister, Tole Wickler, sind nominiert, genau.
Und?
Tja, eine Sportart, die in Hamburg
Hockey.
Natürlich...
Hockey!
Richtig.
Aber wer da?
Die Damen des Clubs an der Alster sind deutscher Weltmeister.
Ja.
Genau, und okay. Sind entsprechend auch nominiert. Insofern, das sind die 3 Teamkandidaten, richtig.
Bei den Männern? Johannesen.
Richtig, welcher?
Welcher? Also Johannesen Ruderer, der kleine Bruder, der heißt nicht Erik. Nee, Erik ist es nicht, sondern...
Erik ist der Ältere.
Und der, Jüngere,
und
heißt,
der Jüngere heißt Torben.
Torben. Torben Johannesen ist...
Auch auf jeden Fall wieder nominiert, ist auch 2-maliger Titelverteidiger jetzt, insofern.
Weltmeister wahrscheinlich wieder?
Weltmeister dieses Jahr wieder geworden, Europameister, ja, steht zur Wahl.
Und dann Beachvolleyball, der...
Ja, wir haben aus dem Team Tole Wickler den Clemens Wickler rausgelöst nochmal, weil er eben auch bei der WM als bester Spieler der Weltmeisterschaft hier in Hamburg ausgezeichnet worden ist. Das qualifiziert ihn durchaus eben auch als Einzelsportler anzutreten.
Und?
Der dritte kommt von den Hamburg Towers, Justus Hollatz, eins der Top-Talente
der
dort.
18-Jährige.
Der 18-Jährige.
Den schlagt ihr vor,
den
wow.
Den schlagen wir vor, weil er bei der Talente des Jahreswahl hier in Hamburg, die ja der Hamburger Sportbund auch ausrichtet, gar nicht dabei war. Insofern haben wir gedacht, da Top. Setzen wir einen Kontrapunkt, der Junge hat's verdient.
Und bei den Frauen?
Ja, frag mal, tipp mal.
Eine Hockeyspielerin bestimmt?
Nee.
Was ist das? Ich kann es über Kopf nicht sehen. Hat hier so Fotos mit.
Dann sind es ja auch keine Tipps mehr, wenn du es sehen könntest.
Ist das Billard?
Nein, es ist unsere Golferin. Esther Henseleit ist nominiert, klar. Die sich in ihrem ersten Profijahr sensationell die Berechtigung für die US-Tour erspielt hat. Dann haben wir Laura Ludwig dabei, die ihr Comeback nach Babypause
hat aber schon
sehr
mal gewonnen.
Hat. Ja. Ja, na gut, das
trotzdem,
heißt ja nichts.
Okay.
Ne? Man muss ja immer wieder auch honorieren, wenn Leute über Jahre Leistung
Und von den Hamburg Towers, die...
Von den Hamburg Towers.
Physiotherapeutin.
Cheerleader-Team. Nein. Wir haben die Parakanutin, Edina Müller ist dabei, okay. Vize-Weltmeisterin. Dieses Jahr auch wieder geworden, war ja früher Rollstuhl-Basketballerin und zeigt.
War auch schon mal Sportlerin des Jahres?
War auch schon Sportlerin des Jahres, aber noch nicht als Parakanutin und alleine das ist ja schon.
Ich lege mich fest, Esther Henseleit wird Sportlerin des Jahres, Justus Hollatz wird Sportler des Jahres und die Towers werden natürlich auf jeden Fall Team des Jahres. Ist mein Tipp.
Ja, dazu muss man sagen, dass Lars großer Basketballfan ist. Insofern, dass er Hollatz und die Towers wählt, ist vollkommen in Ordnung und zum Glück darf er nicht allein bestimmen.
Genau. Vielen Dank erstmal. Heute gibt es keinen Leserbrief des Tages. Dafür gibt es aber am Ende noch einen Hinweis und das müsst ihr euch anhören. Heute Abend geht die zweite Folge unseres Wein-Podcasts 4 Flaschen. Online und wir haben wieder 4 Flaschen Wein für euch getrunken. Es ist sehr, sehr witzig. www.abendblatt.de/podcast. 1,5 Stunden über Weine, viel Musik und so. Ich kann es nur empfehlen. Ich bin selber auch dabei. Ich habe auch was getrunken. Bis Montag. Tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.
Mike Rowe here with a few thoughts on my favorite sweatshirt, a classic zip-up hoodie that used to be navy blue but has since faded to what the fashionistas call a distressed indigo. It's 13 years old, soft as a flannel bathrobe, and after a few hundred dirty jobs, demonstrably and undeniably indestructible. This is the kind of sweatshirt girlfriends like to permanently borrow. But I've held on to this one because I got it from American Giant. American Giant makes all their stuff right here in the USA so they can control every link in their own supply chain. That matters because when you buy American Giant, you not only get great quality, you create jobs for people in factory towns all over the country. No pressure, but if you give a damn about the business of making things in America, you got to support the companies who are doing it right. Go to American-Giant.com/Mike to get 20% off your first order. That's American-Giant.com/Mike.